Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Es ist Freitagmorgen. Gestern gab es einige Earnings, unter anderem von Microsoft und von Google. Unter der Woche hat auch Meta seine Zahlen bekannt gegeben und deshalb ist es Zeit für ein kleines Aktienupdate. Hey, Tomal.
Hey, Theo. Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt, was du da erzählst. Wie wir ja schon letztes Mal besprochen haben, schaue ich jetzt momentan nicht allzu oft drauf, also nicht mehr mehrmals täglich, einfach um irgendwelche emotionalen Reaktionen meinerseits zu verhindern. Was ist denn jetzt passiert?
Genau, wir können erstmal bei den emotionalen Reaktionen anfangen. Und zwar eine Aktie, die wir natürlich immer sehr im Detail tracken, ja, weil wir da ja auch investiert sind, ist ja Nvidia. Die haben jetzt letzte Woche keine Earnings bekannt gegeben. Das ist erst Ende Mai der Fall. Aber die Aktie hatte eine super starke Fluktuation. Wir wissen ja, die war beim All-Time-High ja auf etwa 970. Und das ist noch gar nicht so lange her. Lass mich gerade mal schauen. Genau, 970 ungefähr vor einem Monat, ne? Irgendwie so Ende März. Zwischendurch, also gerade letzte Woche, ist die abgerauscht. Zwischendurch auf 760, 750 Dollar. Also
da
fast minus
geguckt,
20%.
Ja, da habe ich einen kleinen Schreck gekriegt, von wegen emotionale Reaktion. Aber da habe ich zum Glück nichts gemacht.
Zwischenzeitlich schon auf 740 runter oder so. Ja, heute Morgen, eine Woche später, ist es wieder bei 845. Also wenn man jetzt einfach mal eine Woche nicht reinschaut, da hat sich so gesagt auch nichts getan. Aber super viel Volatilität natürlich auch. Ich habe ja mal vor kurzem auch darüber gesprochen, dass das Thema Optionen ja auch super spannend ist. Und bei Optionen kann man sich ja so krass die Finger verbrennen. Ich bin da jetzt noch nicht eingestiegen, aber bei Optionen, da geht sowohl nach oben als nach unten auch alles. Und da gab es zum Beispiel jemanden, der wohl auf fallende Kurse gesetzt hat. Und der hat dann an diesem einen Tag offenbar, als es halt um 10% runtergegangen ist, aus eigentlich keinen echten Gründen, der hat dann wohl irgendwelche Optionen gekauft, die halt quasi schon wertlos waren. Also sozusagen Verkaufsoptionen, weil ja niemand gedacht hat, dass es halt so schnell runtergeht. Und dann hat die Person offenbar an einem Tag irgendwie, weiß nicht, mehrere hunderttausend oder Millionen Dollar verdient mit kaum Einsatz, weil er halt einfach dieses super unrealistische, unwahrscheinliche Szenario sozusagen gekauft hat mit diesem plötzlichen Kurssturz und dann auch sofort davon profitiert hat.
Okay, aber das hört sich für mich eigentlich schon fast ein bisschen suspekt an. Also könnte man sowas auch manipulieren?
Das würde vielleicht funktionieren bei so Penny-Stocks oder so ganz kleinen Krypto-Coins oder vielleicht auch früher NFT, wo du halt ganz wenig Volumen hast und wo halt einzelne Transaktionen schon großen Einfluss haben. Aber Nvidia ist ja die meistgetradete Aktie der Welt. Da werden ja jedes Jahr irgendwie Milliarden oder so getradet. Das heißt, da gibt es jetzt keine einzelne Company oder keinen einzelnen Anleger, der die Kurse so beeinflussen kann. Aber in anderen Marktsegmenten könnte es durchaus sein.
Also das heißt, hier kann man eigentlich nicht wirklich sagen, was bei diesem ja spürbaren Dip eigentlich passiert ist.
Es ist gar nichts passiert. Also das ist immer so ein bisschen random. Wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen, dass es ja auch gerade eine etwas kompliziertere geopolitische Situation gibt mit Israel und mit dem Iran. Da weiß man dann auch nie so genau, wie lange oder wie stark sich die Märkte dafür interessieren. Manchmal interessieren sie auch nur 3 Tage dafür, dann geht es halt irgendwie runter und dann geht halt alles wieder seinen gewohnten Lauf. Aber es gab jetzt keinerlei Nachrichten, dass jetzt Nvidia schlechte Zahlen abliefert, dass es eine neue Technologie gibt, dass jetzt irgendwas Neues von AMD oder von Intel jetzt Nvidia irgendwie verdrängen würde. Und von daher ist es immer spannend, ja, weil ich kenne ja auch Leute, die auch in Nvidia investieren und die sagen mir die ganze Zeit, ich will irgendwie nachinvestieren, ja, ich suche einen günstigen Zeitpunkt zum Einsteigen, ja. Und bei 970, beim All-Time High, steigen die natürlich nicht ein. Und dann geht's auf 750 runter und dann frage ich, ja okay, was ist denn jetzt? Hast du jetzt nachgelegt?
Und dann so, oh Gott, es fällt, jetzt steige ich auch nicht ein. Also ja, genau. Man sollte vielleicht, wenn man irgendwie eine Strategie hat und an dem emotionalen Zeitpunkt sagt, ja, also ich will nachkaufen, dann sollte man vielleicht auch in diesem emotionalen Zustand seine Buy-Orders automatisch einrichten, damit man nicht irgendwie in diesem anderen emotionalen Zustand dann wieder Angst hat zuzuschlagen an dem Zeitpunkt.
Genau, also da bräuchtest du entweder halt irgendwie eine klare Regel, dass du halt sagst, okay, bei folgenden Kursen steige ich auf jeden Fall ein, oder du machst es irgendwie an Zeitpunkten fest, dass du sagst, naja, jede Woche kaufe ich halt für x Euro nach oder so. Das wäre natürlich auch eine Strategie.
Dollar-Cost-Averaging, genau, wenn man das Verb versucht rauszumachen.
Zu diesem Freund von mir gemeint, naja, was war denn jetzt mit Dollar-Cost-Averaging? Und wie erwartet ist er jetzt bei 760 nicht eingestiegen? Also falls die Person den Podcast hört, dann schöne Grüße. Und jetzt kann er wieder bei 850 kaufen. Das ist aber ehrlich gesagt auch der Punkt, wo man halt auch bei diesen Aktien so ein bisschen Geduld braucht und so ein bisschen Conviction. Dass du halt einerseits Geduld hast und sagst, hey, ich will ja hier nicht für eine Woche anlegen, sondern für 6 Monate, 2 Jahre, 5 Jahre. Oder dass du halt sagst, nee, ich habe da eine Conviction und bin einfach der Meinung, dass irgendeine folgende Aktie halt gut aufgestellt ist, dann ist mir halt egal, ob es halt mal ein bisschen schwankt. Aber klar, wenn du jetzt irgendwie super viel Geld zum Beispiel investiert hast, also nehmen wir an, du hast jetzt 50.000 Euro in Nvidia investiert und das wäre jetzt ein Großteil deines Portfolios und es geht dann um 20% runter, also 10.000 Euro ist natürlich kein Spaß. Und wenn du halt noch mehr angelegt hast, ja, dann ist natürlich auch kein Spaß, sondern einfach über einen längeren Zeitraum betrachten und zoom out, wie man immer so schön sagt. Wobei ich dann auch sagen muss, wenn es dann halt so ganz abschmiert, ja, so irgendwie so 10-15% in so 2-3 Tagen, dann lösche ich auch immer mal schnell meine Aktien-Apps alle vom Handy runter, dass ich dann nicht allzu oft drauf gucke.
Genau, nicht so oft drauf gucken. Wie gesagt, ich habe ja bei dem ersten größeren Dip dieses Jahr, was heißt größere Dip, das war irgendwie so 5% oder sowas, da habe ich ja dann so einen kleinen Panik-Move gemacht, den dann wieder rückgängig gemacht und das habe ich mir diesmal wirklich gespart. Also da muss man sich einfach ein bisschen selber im Griff haben, ja, sich vielleicht auch ablenken und nicht zu sehr in dieses Rabbit Hole. Aber kommen wir doch jetzt mal zu den anderen Vorgängen an der Börse. Es ist ja noch mehr passiert.
Genau, also Meta hat diese Woche auch seine Earnings bekannt gegeben. Und über Meta werden wir nochmal eine eigene Folge machen, weil die an sich ziemlich gut aufgestellt sind. Aber vielleicht so, ja, in der Kurzzusammenfassung, Meta, glaube ich, denen geht es ziemlich gut. Die sind ziemlich gut aufgestellt mit allem, was sie gerade machen. Auch wenn es immer noch Bereiche gibt, die halt nicht so super funktionieren, wie jetzt Metaverse, ne? Nach wie vor nicht so der Knaller. Aber die investieren ja super viel in KI und auch in Reels, in ihr eigenes KI-Modell und so weiter. Aber die haben dann ihre Zahlen bekannt gegeben und die waren einfach nur leicht unter Erwartungen, also nur leicht. Und dann ist die Aktie sofort um 12% nach unten gerauscht. In der Größenordnung vielleicht von so 1-2% oder so. Also die Analysten, die haben ja eine Erwartung an die Umsätze. Mhm. Und die waren, keine Ahnung, für das Quartal 38 Milliarden oder so. Und dann hatte halt Meta irgendwie nur 37 Milliarden. Ja, dieses kleine Delta, diese kleine Differenz hat dann schon gereicht, um halt die Märkte nach unten rauschen zu lassen. Das Spannende war aber auch, dass Meta ja gesagt hat, okay, wir investieren jetzt mega viel in AI. In AI investieren bedeutet ja unter anderem halt ganz viel Infrastruktur aufbauen, ganz viele Nvidia-Chips kaufen, aber vielleicht auch an eigenen Chips forschen. Das Spannende ist halt, dass manche Analysten dann irgendwie sagen, okay, total gut, das ist eigentlich ein Grund, die Aktie zu kaufen, weil die halt in Zukunft total gut aufgestellt sein werden in KI. Und die anderen sagen dann, nee, die geben mir da zu viel Geld aus. Nicht, dass es wieder so eine Metaverse-Geschichte wird und korrigieren das Ganze dann eher nach unten. Und das Spannende war halt, dass Meta, glaube ich, nur den Umsatz, glaube ich, ganz knapp verfehlt hat unter den Erwartungen. Also echt minimal, bei allen anderen Metriken sogar die Erwartungen übertroffen hat. Die Aktie hat aber so stark nach unten gerauscht ist. Am Tag davor hat Tesla ja auch seine Zahlen bekannt gegeben. Und Tesla ist ja dieses Jahr einer der größten Verlierer überhaupt. Also die Aktie läuft ja überhaupt nicht gut. Aber da waren die Leute offenbar schon so negativ eingestellt, dass alles, was auch nur halbwegs positiv war, dann eben zum super Anstieg geführt hat. Und dann war die Aktie plötzlich so 10-15% im Plus. Also nicht besonders rational das Ganze.
Ich wollte es gerade sagen, also da merkt man ja schon, dass hier mehr Psychologie zugange ist, als tatsächlich irgendwie fundamentale Gründe. Also wie gehen denn ja Anleger, also größere Anleger, damit um? Gucken die hauptsächlich nach diesen Fundamentaldaten oder wird diese Psychologie auch mit eingepreist oder wird da auch drauf geschaut?
Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass jetzt richtig institutionelle Anleger, die da ja auch langfristig drin sind und die da ja halt auch Riesensummen investiert haben, dass die da so ganz nach Bauchgefühl handeln. Ich glaube schon, dass die manchmal vielleicht das langfristige Big Picture nicht so gut verstehen und vielleicht nicht so genau wissen, okay, wie ist die Firma aufgestellt, was ist da so die Strategie? Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie so ganz irrationale Sachen machen.
Also das sind ja schon viele Sachen, die sich auch irgendwie beobachten und messen lassen. Und ich fände das interessant, ob das irgendwie in die Kalkulation mit einbezogen wird. Also man könnte ja vielleicht, das kannst du mir vielleicht besser sagen, jetzt das mit Sentimentanalysen machen, schauen, worüber wird gesprochen, wie ist so das Feeling auf dem Markt, wie könnten Leute reagieren, die ja wahrscheinlich nicht alle Fundamentalanalysen machen.
Also diese ganzen Retail-Anleger, da gibt es natürlich ganz viele, die halt auch relativ irrationale und kurzfristige Sachen machen. Ich weiß halt nur nicht, wie groß deren Anteil ist, ob die überhaupt so einen Einfluss haben können auf den Kurs. Aber klar, da gibt es natürlich ganz viele, die jetzt zum Beispiel alle zum Beispiel schon Tesla abverkauft haben in den letzten paar Wochen, dann schon damit gerechnet haben, dass es noch schlimmer wird. Und da war dann vielleicht sozusagen das Negative schon eingepreist und deshalb geht es halt wieder hoch. Genauso wie vielleicht auch schon alle super positiv waren gegenüber Meta und da ist die Aktie ja auch ziemlich stark gestiegen dieses Jahr. Dann haben sie vielleicht auch gedacht, es geht einfach so weiter. Und wenn es dann halt nicht ein super starkes Signal gibt bei den Earnings, dann geht es halt erstmal krass runter. So ähnlich wie ja auch bei Nvidia, die ja die Erwartungen auch immer gigantisch sind. Das heißt auch da wieder für die nächsten Earnings im Mai, gilt auch für Nvidia, die Erwartungen an die Earnings ist irgendwie so 12 von 10.
Ja, klar. Aber interessanter Punkt. Also das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Anleger, die dieses Jahr schon 4x gemacht haben oder 2x und dann das Gefühl haben, jetzt ist es nur noch eine Seitwärtsbewegung, also Leute, die vielleicht auf den Gewinn aus sind und nicht auf langfristiges halten, die würden ja dann quasi so eine gefühlte Stagnation in Anführungsstrichen als Gelegenheit zur Gewinnmitnahme sehen, oder?
Genau, die könnten dann Gewinne mitnehmen. Wobei die Frage dann ja auch ist, wo wollen sie es halt reinvestieren? Du brauchst ja irgendeine Alternative. Mhm. Also kannst ja nicht sagen, ich habe jetzt irgendwie 100.000 Euro in Google zum Beispiel und steckst jetzt in Immobilien, ja, weil also für 100.000 Euro kriegst du ja keine Immobilien. Also vielleicht kannst du irgendwie quasi in Immobilien investieren und nicht jetzt eine Immobilie kaufen. Aber dann ist ja dein Geld da erstmal, weiß nicht, über Jahre gebunden. Also für normale Menschen, sag ich jetzt mal, jetzt nicht unbedingt eine gute Alternative ist. Meistens bräuchten die dann halt irgendwie vielleicht irgendeine andere Aktie oder irgendein ETF, in den sie eben investieren wollen, der dann eben einen höheren Return verspricht. Ich meine, ehrlich gesagt, tick ich ja so ein bisschen so, dass ich halt sage, okay, wenn ich halt bei Apple, also vor ein paar Monaten, als ich da ausgestiegen bin, da habe ich ja auch einfach kein Potenzial mehr gesehen. Und dann habe ich halt gesagt, okay, gut, dann shifte ich halt um in Nvidia, weil ich mir halt relativ sicher bin, dass die nächsten 3 bis 6 Monate mein Geld besser bei Nvidia geparkt ist als bei Apple, ja. Wenn vielleicht Nvidia auch wieder stagniert, dann würde ich das Geld da vielleicht auch wieder zum Teil abziehen, aber ich bräuchte dann natürlich auch eine Alternative. Und diese Alternative sehe ich jetzt auch gerade nicht, bei der ich jetzt sage, es lohnt sich total einzusteigen.
Ja, du hast mir ja auch erzählt, dass Microsoft jetzt auch Earnings bekannt gegeben hat. Was war denn da jetzt so der allgemeine Tenor?
Also die Microsoft Earnings sind sehr positiv angekommen. Ich glaube, die Aktie ist jetzt auch 4 oder 5% im Plus jetzt über Nacht, was natürlich bei Microsoft als größte Company der Welt natürlich schon eine riesige Größenordnung ist. Insgesamt ist deren Story ja natürlich die KI-Story und die Cloud-Story. Da ist eigentlich überall ziemlich gutes Wachstum. Die haben die Erwartungen auch größtenteils übertroffen. Beim Thema KI kann man auch nicht so ganz genau sagen, wo jetzt genau das Wachstum liegt. Weil auf der einen Seite haben die ja ihr Cloud-Geschäft. Das heißt, andere Leute kaufen Cloud-Dienstleistungen bei denen ein. Das andere KI-Geschäft ist ja sowas wie Copilot. Ja, und bei Copilot, da haben sie jetzt zwar Zahlen veröffentlicht, dass es halt irgendwie schon recht viele Leute nutzen, aber eben noch nicht so ganz genau den Breakdown gemacht, wie viel Umsatz es jetzt eben so genau bringt und wie viel Revenue und Profit es eben bringt. Von daher kann man jetzt noch nicht sagen, okay, diese Copilot-Strategie, die ist jetzt schon voll aufgegangen. Aber klar ist halt, dass deren Cloud-Geschäft halt immer noch ziemlich stark wächst. Ich glaube um 30% oder so, year over year. Und das ist ja schon ein gigantisches Cloud-Geschäft. Also Microsoft läuft richtig gut und die haben halt auch angekündigt, weiterhin in KI zu investieren. Ohnehin muss man halt auch sagen, dass bei diesen ganzen Earnings auf der einen Seite natürlich interessant ist zu sehen, was ist im vergangenen Quartal gelaufen, wie waren da die Zahlen. Aber was haben sie auch für die Zukunft geplant? Und die Zukunftsplanung bedeutet ja nicht nur, mit welchen Umsätzen rechnen wir, sondern wie investieren wir auch für die Zukunft, um da besser aufgestellt zu sein. Und fast jeder von diesen Tech-Companies sagt halt gerade, okay, wir investieren halt krass in KI-Infrastruktur, was halt wiederum ein gutes Signal ist, natürlich für Nvidia. Und der Anleger muss dann halt beurteilen, ob sie halt der Meinung sind, dass diese krassen KI-Investments halt gut angelegt sind oder ob das halt zu viel ist, ob da vielleicht sogar Geld verbrannt wird. Aber ich glaube, Microsoft hat irgendwas gesagt, dass sie die Anzahl ihrer GPUs bis Jahresende irgendwie nochmal verdoppeln oder verdreifachen wollen, was ja total crazy war.
Und also wie sehen diese Announcements aus? Also sagen die immer nur, ja, also wir setzen auf das Pferd KI und machen da irgendwas und kaufen Chips? Oder gibt es da auch ein bisschen konkretere Ansagen?
Also die haben dann ja immer ihre Earnings und ihren Report. Das heißt, es ist erstmal nur ein Dokument, in dem halt Zahlen drinstehen und natürlich auch so ein bisschen Text. Und dann gibt es halt dazu immer noch den Earnings Call. Das ist, glaube ich, relativ unspektakulär. Also meistens ist es auch immer nur Audio. Das heißt, da können sich halt Analysten einwählen und da mit zuhören, können da eben auch Fragen stellen. Und da wird eben oftmals dann die Strategie dann eben auch erläutert. Und das Spannende ist ja immer, dass diese Earnings oftmals ja rausgegeben werden, wenn die Börse an sich schon geschlossen ist. Aber dann gibt es ja immer noch dieses After-Hours-Trading. Da hören sich die Leute natürlich dann diese Earnings-Reports an, also diese Calls, schauen in die Zahlen rein. Und das ist dann immer ganz lustig, weil die Zahlen kommen raus, sag ich mal, um 22.30 Uhr. Dann werden die Zahlen interpretiert und dann versteht der Markt erstmal nur, okay, Erwartung erfüllt oder nicht erfüllt. Und dann gibt es die erste Reaktion, irgendwie 5% hoch oder runter. Und dann hat man ein bisschen Zeit, um die Zahlen zu verdauen. Und dann wird das Ganze auf Social Media besprochen. Dann geht es vielleicht wieder rauf oder runter. Und dann kommen eben die Earnings Calls, vielleicht eine Stunde später, also quasi der Call eine Stunde nach der Veröffentlichung der Zahlen. Und dann wird nochmal ein bisschen mehr Kontext geliefert. Und abhängig vom Kontext kann man dann manchmal wirklich sehen, okay, in der Minute wurde auf dem Earnings Call was erzählt über KI-Investments und dann geht es halt nochmal rauf oder runter. Das heißt, es ist immer eine super spannende und auch volatile Phase. Dann auch immer interessant zu sehen, welchen Effekt es dann auch am nächsten Tag dann hat, wenn das reguläre Trading dann wieder anfängt und natürlich auch, ob es irgendwelche Spillover-Effekte gibt auf andere Firmen wie jetzt zum Beispiel Nvidia, weil je nachdem, was in den Earnings Calls von Microsoft und Google erzählt wird, das heißt, wenn Microsoft irgendwie andeutet, oh, KI-Investment hat sich noch nicht so gelohnt, Microsoft Copilot nicht so dolle, da werden wir unsere Investments ja zurückfahren, da wird natürlich auch der Nvidia-Kurs darauf reagieren, obwohl die ja gar nichts bekannt gegeben haben. Und auf der anderen Seite, wenn jetzt Microsoft sagt, KI ist die Zukunft, wir wollen unsere Datacenter irgendwie verzehnfachen oder so, dann kann sich ja jeder ausrechnen, wer davon profitieren wird. Und dann geht halt auch die Nvidia-Aktie wieder hoch.
Ja, aber das ist ja total krass. Also das heißt, in dieser inoffiziellen Trading-Zeit, ja, da passiert ja dann auch relativ viel. Also wenn man da automatisiert irgendwelche Bots rumschicken würde, ich glaube, das hat auch vor KI schon stattgefunden, dass irgendwie in Mikrosekunden irgendwelche Big Data Analyse Tools oder so irgendwelche Sachen in dieser Zeit analysiert haben und dann relativ schnell hin und her gehandelt haben, dass da ja schon relativ viel Geld auch bewegt wird oder gemacht wird, oder?
Genau, das ist ein kleines Segment vom Markt. Ich kenne mich da jetzt ehrlich gesagt auch nicht so gut aus, aber es gibt wohl Leute, die halt irgendwie so Flash-Trading machen. Das heißt, da kommt es halt wirklich so auf jede Sekunde an. Und da kommt es dann wirklich schon drauf an, wie schnell deine Internetleitung ist. Ja? Das heißt, die legen sich die fettesten Internetleitungen rein, damit sie halt irgendwie so ein bisschen früher die Informationen haben und vielleicht deren Order so ein bisschen schneller durchgeht. Ich kann mir vorstellen, dass es halt irgendwie schon krass sein muss, weil du ja da schon recht viel Volumen bewegen musst, dass du davon profitieren kannst. Weil wenn es halt da wirklich nur um, ich sag mal, Prozentpunkte geht, also 0,% oder so, da musst du ja irgendwie schon, weiß nicht, echt viel Geld bewegen, damit sich das irgendwie für dich lohnt. Aber auf jeden Fall ein ganz spannendes Segment.
So viel also zu Microsoft. Jetzt haben wir ja noch einen großen Player, über den wir ein bisschen immer spöttisch berichtet haben in letzter Zeit, dass die KI so ein bisschen verpennt haben. Aber das sah ja jetzt auch gar nicht so schlecht aus, was unser liebes Unternehmen Google gemacht hat, also Alphabet.
Die haben auch ihre Earnings bekannt gegeben. Wir haben ja in den letzten Wochen und Monaten ja mal darüber gesprochen, dass Google ja das Thema KI so ein bisschen verpennt hat. Der Gemini-Bot, der ja nicht besonders gute Ergebnisse liefert. Aber die Zahlen Stand heute sind immer noch extrem gut und die haben die Börse auch überrascht. Google hat ja auch unterschiedliche Geschäftsmodelle, aber man könnte ja das grob einteilen in Google Search, das, was wir eben alle kennen, dann eben auch YouTube und dann das ganze Cloud-Geschäft. Bei Google Search ist halt einfach so, dass es halt immer noch brutal profitabel ist, dass da jetzt noch keine Disruption gab, jetzt von Bing oder so. Ich glaube, das Geschäftsmodell wird sich schon ändern. Google weiß auch selbst, dass sich das verändern wird, wenn jetzt eben mehr Leute mehr ChatGPT und so weiter benutzen. Aber Stand heute ist es halt immer noch brutal profitabel und ist halt auch gewachsen. Dann haben sie das ganze Segment YouTube, dem geht es halt auch sehr gut. Sehr gute Umsatzentwicklung. Und im Cloud-Geschäft, da profitieren sie eben auch davon, dass jetzt eben immer mehr andere Unternehmen eben auch KI-Services und Cloud-Services einkaufen möchten. Das heißt, auch wenn Google selbst vielleicht keine eigenen guten KI-Produkte hat im Augenblick, dann profitieren sie halt über ihre Cloud-Division halt immer noch davon, dass halt insgesamt die Nachfrage nach KI, nach Daten, nach Cloud-Services halt immer weiter steigt. Und die haben dann eben auch sehr gute Zahlen präsentiert. Vielleicht war es auch da wieder ein Effekt davon, dass ja die Leute vielleicht gar keine so großen Erwartungen aktuell haben an Google. Die Aktie ist jetzt overnight jetzt auch 12% im Plus. Also hat dann noch viel stärker reagiert als jetzt zum Beispiel Microsoft. Und jetzt schaue ich mir das Ganze einfach mal an year to date. Eine lange Zeit war ja Alphabet ja sogar im Minus für dieses Jahr. Also nicht stark, aber so ein bisschen im Minus. Und jetzt sind sie year to date sogar auch schon 25% im Plus. Ja, das heißt, diese ganzen Companies, halt von diesen Super 6, also sogar wenn die halt nicht besonders toll performen, dann sind sie halt jetzt oftmal immer noch 20-25% im Plus. Und wenn sie halt gut performen oder sehr gut performen, dann sind sie halt wie Meta irgendwie, weiß ich, 40% im Plus. Und wenn sie mega performen, dann sind sie halt wie Nvidia halt 70-80% im Plus. Aber auf jeden Fall gute Nachrichten von Google. Das heißt, der Abgesang war vielleicht ein bisschen verfrüht. Aber die wissen natürlich auch ganz genau, dass sie halt Hausaufgaben zu machen haben, dass sie ein Geschäft haben, was heute noch total gut funktioniert. Und dann wird einfach die Zukunft zeigen, wie sich da in Zukunft dann eben auch aufstellen werden. Aber deshalb sage ich auch immer, hey, wenn du in Tech investieren möchtest, dann musst du dir gar nicht die Mühe machen, jetzt im Detail zu vergleichen, okay, ist jetzt irgendwie YouTube besser als Instagram? Ist die KI-Strategie von Microsoft besser als die von Google? Wer genau kauft jetzt wie viel von Nvidia? Kauf einfach diese 6 Aktien im Portfolio, diese Super 6. Dann hast du natürlich vielleicht nicht den optimalen Return, wie wenn du jetzt irgendwie genau die perfekte Allokation gefunden hättest aus so viel Nvidia und so viel Google und so. Aber ich glaube, wenn du einfach die 6 kaufst und einfach ganz doof sagst, ich habe 6.000 Euro, ich stecke überall 1.000 Euro rein in jede einzelne von denen, dann würdest du natürlich damit extrem gut fahren. Und auch wenn ich mir mal unsere Performance mal anschaue für dieses Jahr, dann sind wir ja zum Beispiel auch insgesamt 21% im Plus mit unserem Portfolio, nämlich Microsoft 8%, Apple minus 8%, das wäre dann eben der Ausreißer, Nvidia 72%, Google, genau jetzt eben auch, nach der Steigerung jetzt eben fast 20%, Amazon 16%, Meta immerhin noch 27% und insgesamt 21%. Also das Portfolio läuft nach wie vor sehr gut. Und eben doppelt so gut wie jetzt, weiß ich, S&P 500 oder Nasdaq oder DAX oder ähnliche. Oder ich glaube sogar dreimal so gut.
Wow, also das heißt, man hat sein Vermögen um ein Fünftel jetzt vermehrt in den letzten 4 Monaten.
Genau, richtig. Durch eine relativ, also dumme, in Anführungszeichen, Anlagestrategie.
Relativ konservativ, könnte man ja hier auch sagen.
Die Leute, die halt irgendwie seit Anfang des Jahres zum Beispiel nur Nvidia gemacht haben, die sind halt irgendwie 70% im Plus. Leute, die halt noch was Spekulatives gekauft haben, also die sind halt irgendwie 200% im Plus. Leute, die Optionen gehandelt haben, die sind vielleicht 1000% im Plus oder kurz total im Minus. Also da kann sich ja jeder sein eigenes Risikoprofil aussuchen. Und deshalb glaube ich, dass diese Super 6 immer ein ganz guter Benchmark sind. Wenn ihr selbst der Meinung seid, dass ihr besser performen könnt durch Stockpicking oder durch Optionstrading als die 20%, dann auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Das ist natürlich super. Dann müsst ihr natürlich auch ein bisschen mehr Zeit investieren. Aber wenn ihr einfach überhaupt keine Ahnung habt oder halt nicht viel Zeit, dann ist es ja erstmal eine ganz gute Idee, in dieses Portfolio zu investieren.
Ja, und besser performende Portfolios gerne in die Kommentare schreiben. Dann schauen wir uns das natürlich auch gerne an und sprechen drüber.
Genau, das war unser Aktienupdate für diese Woche nach den Earnings von Meta, Alphabet und Microsoft. Die Meta-Aktie, die hat ein bisschen nachgelassen, aber die finde ich nach wie vor ja, sehr gut aufgestellt für die Zukunft. Google und Alphabet, die haben die Erwartungen übertroffen, stehen eigentlich ziemlich gut da. Und Microsoft, ja, einfach so ein Monster, glaube ich, ja. Einfach extrem groß, extrem gut aufgestellt und einfach mit einer soliden Performance. Also ich glaube, ja, für die kann es alle so ganz gut weitergehen.
Hört auch in unser Meta-Special rein. Da werden wir auf jeden Fall eine eigene Folge dazu machen, wer sich für Meta im Detail noch interessiert.
Genau. Also ich hoffe, den Hörern geht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Bis dann, Theo. Tschüss.
An dieser Stelle der Hinweis auf unsere AI Masterclass. KI-Skills sind das neue Lesen und Schreiben. Tools wie ChatGPT oder Copilot effektiv bedienen zu können, werden von einem Nice-to-have zu einem absoluten Must-have. Man würde ja heutzutage niemanden einstellen, der nicht das Internet oder Google bedienen kann. Und mit KI-Skills wird das bald genauso sein. Schon heute gibt es immer mehr Stellenanzeigen, in denen KI-Skills explizit gefordert werden. Egal, ob du in den Bereichen Marketing, Finance oder HR arbeitest, KI-Tools können dir das Leben extrem erleichtern. Die große Frage ist jetzt, was sind die wichtigsten KI-Tools und was kann man alles damit machen? In der AI Masterclass wirst du einen Überblick über die besten Tools und Use Cases bekommen. Es handelt sich dabei um ein 4-stündiges virtuelles Live-Training, in dem ich euch die besten AI-Tools und Use Cases vorstellen werde. Ich unterteile die KI-Tools in 2 Bereiche, Produktivitätstools und Kreativitätstools. Wir schauen uns 8 verschiedene Bereiche an. Text erstellen, Datenanalyse, Avatar-Videos, Präsentationen, Bilder, Videos, Audio und Marketing mit künstlicher Intelligenz. Du bekommst Zugänge zu den wichtigsten Tools und in unseren Live-Sessions lernst du, wie man sie richtig promptet, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Wir werden sehr praxisorientierte Übungen aus den Bereichen Marketing, Finance und HR durchspielen. Wenn du lernen möchtest, wie man die besten AI-Tools richtig bedient, dann ist unsere AI Masterclass genau das Richtige für dich. Und mit dem Promocode PODCAST erhältst du 10% auf den Teilnahmepreis. Alle Termine und weiteren Informationen findest du unter www.theo.net.